SWR 2 Mehrspur. Radio reflektiert.
Hast du mal einen Kompass, Wolfram Wessels?
Könnte man gut gebrauchen in diesen Zeiten, Christine Werner, damit man weiß, wo es lang geht.
Kompass war das Thema auf dokublog.de.
Und was Sie hochgeladen haben, stellen wir auf Spur 1 vor.
Spur 1.
Kompassnadel. Mobbskandale dank Almposse.
Auf Spur 2.
Spur 2.
Fragen wir nach den Unterschieden von Online- und Offline-Radio. Auf der nächsten.
Spur 3.
Wenden wir uns aktuell vergebenen Hörspielpreisen zu. Dem Günter-Eich-Preis und dem Hörspiel des Jahres 2016.
Spur 4.
Hören schon mal rein in John Burnsides drittes Hörspiel und
Spur 5.
Kurz vor den 20 Uhr Nachrichten gibt es unsere Nachrichtenkritik. Und zu diesem Stück schrieb Christian Klaus auf dokublog.de:
Instrumentalstück, das uns bei einer imaginären Reise begleitet. Wohin es geht, ist ungewiss. Auf jeden Fall in Richtung.
Also was mir Orientierung gibt, ist beispielsweise auch meine kleine Hündin, die gerade unbedingt auf meinen Arm will. Die immer, wenn ich mit ihr unterwegs bin, so wie an diesem schönen sonnigen Tag heute, Fährten erschnüffelt von Wildschweinen oder Rehen oder Hasen oder Mäusen und andere Tiere wittert.
Was gibt es Schöneres, als an einem sonnigen Wintertag durch die Natur zu gleiten? Ganz ohne Zwang, Leistungsdruck und Ergebnisorientierung. Ohne Smartphone, Kompass und Landkarte. Einfach den Spuren der Wildtiere folgen, sich auf seine sieben Sinne verlassen oder auf den richtigen Riecher der Hündin.
Auf dokublog.de gestellt von Julia Schäfer.
Viele Menschen orientieren sich mittlerweile über ihre Smartphones, verlassen sich dort auf Google Maps und die Ortungsdienste. Mir persönlich bereitet das Kopfschmerzen, sich auf diese Technik zu verlassen. Zum einen, weil nicht überall Strom verfügbar ist und dieses Smartphone auch einfach runterfallen kann, kaputt gehen kann oder der Akku ist leer. Zum anderen weiß ich ja dann nicht nur, wo ich bin, sondern es wissen auch gleich große Konzerne, die entsprechend die Werbung schalten können oder auch verschiedene Dienste, Nachrichtendienste, Geheimdienste, die mich überwachen können. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ist es mir am liebsten. Ich habe eine ganz normale Karte dabei von einer Stadt, von einer Gegend, wo ich unterwegs bin und orientiere mich dort nach den Himmelsrichtungen, nach dem Stand der Sonne. Und im Zweifel habe ich auch einen Kompass dabei, wenn ich in entlegenere Gebiete reise. Jetzt im Winter ist es ja relativ leicht, sich in der Natur zu orientieren an den vielen Schneespuren, die man sieht. Dort kann man dann sehen, okay, hier sind Menschen langgelaufen. Dort war es ein Hase oder ein Reh. Da sind die Spuren ja unterschiedlich angeordnet und unterschiedlich groß.
Spur 2. Nachgedacht.
Online-Radio. Anilin-Rodeo. Adorno-Linie.
Wenn wir so viel von der Zukunft des Radios im Internet reden wie zurzeit.
Hören Sie uns eigentlich gerade über Smartphone, im Auto oder im Wohnzimmer über Antenne oder DAB Plus oder wie?
Egal. Jedenfalls sind der Rundfunk, der ja in die Runde funkt, und das Internet zwei ganz verschiedene Dinge. Darauf hat schon vor 4 Jahren der Medienwissenschaftler Golo Völlmer hingewiesen. Seine Überlegungen scheinen mir nach wie vor aktuell und bedenkenswert. Also nochmal.
Wie alle Massenmedien steckt das Radio in einem medialen Umbruch. Das Internet, aber auch andere digitale Technologien, allen voran das Smartphone, verändern vor allem eines, die Erwartungen, die Hörer oder Nutzer an das Medium stellen. Das kommt daher, dass vor allem junge Leute sich heute anders durch die Welt bewegen, sie anders wahrnehmen, anders kommunizieren, sich anders informieren und unterhalten lassen. Marshall McLuhans alte Medienregel gilt nämlich auch für den Übergang des Radios ins Digitale. Jedes neue Medium wird nach McLuhan erst einmal so benutzt, als sei es das Vorgängermedium. Ein Beispiel dafür ist der Bürocomputer, der anfangs als elektronische Schreibmaschine missverstanden wurde. Beim Online-Radio ist dieser McLuhan-Effekt auch nach 15 Jahren verschiedenster Experimente und 5 Jahren rapider Etablierung von Webradios noch deutlich zu spüren. Die am meisten online gehörten Angebote sind nach wie vor entweder sogenannte Simulcasts, also die parallele Verbreitung klassischer UKW-Programme über das Netz, oder es sind Online-Only-Radios, die bloße Musikstreams senden. was zwar manchem Dudelfunker ähnelt, aber nicht die Stärken des Radios ausspielt. Was ist Radio? Ökonomisch gesehen ist Radio ein Breitenmedium, das heißt, es kann umso effizienter betrieben werden, desto mehr Hörer sich zuschalten. Die Stärke des Netzes liegt ganz im Gegenteil darin, dass es Nischeninteressen bedienen kann, den sogenannten Longtail, und dass es einen kommunikativen Rückkanal besitzt. Das funktioniert besonders gut in überschaubaren Communities. Das heißt bei Gruppen, die sich aus welchen Gründen auch immer einander nahe fühlen. Das klassische Radiopublikum setzt sich dagegen viel heterogener zusammen. Die zwei Modelle Radio und Netz sind an diesem wesentlichen Punkt nicht kompatibel. Einige Jugendwellen versuchen, dem mit den Mitteln digitaler Medien gerecht zu werden. Die Integration von Radio und Social Media könnte in diesem Argument seine Begründung finden. Der Sender, mit dem ich mich identifiziere, gehört zu den Insignien meiner Identität, die ich auf Facebook zur Schau stelle, um den gegenwärtigen Zustand meiner Persönlichkeit anderen mitzuteilen. Aus der Inkompatibilität des Radiomediums und des Netzmediums ergibt sich aber oft die Schwierigkeit, dass der Einzelne auf seine Interaktion mit den Radiomachern keine Rückmeldung erhält, wenn viele gleichzeitig interagieren. In der Psychologie spricht man dann von einem Manko an wahrgenommener Selbstwirksamkeit. Drücke ich einen Knopf und bekomme darauf keine Reaktion, so zweifle ich am Sinn meines Knopfdrückens. Der Kommentar, der Protest, der Beitrag des Hörers muss also etwas bewirken, im Zweifel auf Sendung gehen. Aber wie vielen Hörern kann ich als Sender diese Selbstwirksamkeitserfahrung bieten? Eine Lösung könnte sein, dass ein Radioprogramm auf jeder technischen Plattform jeweils andere Funktionen bietet, in jedem Distributionskanal anders wirkt. Im einen stünde Aktualität im Vordergrund, im anderen vielleicht die journalistische Qualität, ein Angebot, das tatsächlich die Konzentration auf Inhalte besonders gut möglich macht. Im nächsten läge der Fokus womöglich auf der Qualität der sozialen Interaktion, im anderen auf der Immersivität des Interfaces, also auf der Erfahrung flüssiger und wirkungsvoller Interaktion mit den Bestandteilen des technischen Systems. Zwei wesentliche Fragen treten dabei zutage. Die eine bezieht sich auf das Modell, bei dem Hörer Programm machen, Kommentare, Beiträge, hier ganze Sendungen gestalten. Manche alten Hasen unter den Radioprofis belächeln diese Angebote, weil sie journalistische Professionalität und das, was sie unter Qualitätsjournalismus verstehen, nicht erfüllt sehen. Sie übersehen dabei, dass dafür die Ansprache von Spezialinteressen, der Longtail, die soziale Synchronisation der Hörer und eben das Gefühl der Selbstwirksamkeit so gut gegeben ist, wie keine klassische Radiowelle das bieten kann. Daraus folgt, dass sich der Stellenwert von Professionalität als Merkmal medialer Qualität radikal verändern wird. Die Qualität eines Radioprogramms wird sich in Zukunft, zumindest für ein bestimmtes Segment von Angeboten, zunehmend über die Merkmale Nischeninteressen, soziale Bindung und Selbstwirksamkeitserfahrung definieren. Die zweite große Frage, die sich stellt, lautet: Kann das Radio dabei überhaupt noch Programm im herkömmlichen Sinn bleiben? Ein Programm ist eine festgelegte Abfolge aus einerseits redaktionellen Inhalten wie Nachrichten, Talk, speziellen radiophonen Beitragsformen wie Feature und Hörspiel. Andererseits gehören zum Programm die Strecken dazwischen, nämlich Musik, Teaser, Jingles etc. Die radikalsten neuen Radiokonzepte, sogenannte Personal Radios wie Last.fm, Pandora oder Wawa.fm, erlauben zwar flüssige Interaktion, ermöglichen die Bildung sozialer Zirkel und adressieren Nischeninteressen, aber sie lassen den eigentlichen Radioteil weg, das Redaktionelle. Ihnen fehlt der Beitrag, die Moderation, der Mensch, der dazu beigetragen hat, dass der Radiohörer sich jahrzehntelang beim Radiohören aufgehoben fühlte. Die zwei wichtigsten Fragen lauten also: Wie kann das Radio den Schritt machen, redaktionelle Inhalte und die radiophone Stimme in das Personal Radio zu integrieren? Und zweitens: Wie können die Radio-Professionals konstruktiv damit umgehen, dass sie in Zukunft nicht mehr allein entscheiden, was die Qualität des Radios ausmacht, sondern zusammen mit ihren Hörern?
Also was wird aus dem analogen Radioprogramm als Abfolge von Sendungen, wenn im Digitalen, im Internet, Personal Radio erfolgreich werden sollte und die Archive offen stehen? Spannende Fragen. Denn noch immer hört der weitaus größte Teil der Radiofreunde auf terrestrischem Wege das Programm.
Spur 1. Doku-Block. Lohngleichheit. Ich gehe hin. Toll. Eigentlich hohl.
Gesetze sind die Leitlinien für das Zusammenleben einer Gesellschaft. Aktuell wird über ein Lohngerechtigkeitsgesetz diskutiert. Könnte es als Kompass hin zu mehr Geschlechtergleichheit dienen? Eine Umfrage von Christine Müller in einem Berliner Kaufhaus.
Das ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung, aber ich glaube, das ist ja einer grundlegenden Ebene ein gesellschaftliches Problem und ich glaube, das lässt sich verbessern, punktuell mit Gesetzen, aber eigentlich muss es, glaube ich, ein Umdenken geben und da, weiß nicht, was da hilft, Aufklärung oder so, ja.
Theoretisch, ja, selbstverständlich, ne? Also was ich viel, dann können Sie genauso sagen mit dem Mindestlohn, ne? Dass man überhaupt über sowas reden muss, wie ein Mindestlohn. Haben Sie schon mal versucht, mit 8,50 Euro brutto eine Wohnung zu bekommen?
Die Richtung stimmt. Ich glaube, die Hauptgründe liegen ja in den Lebensläufen begründet. Insofern ist so Transparenz immer schön und gut, aber die Frage ist halt trotzdem, wer unterbricht, wie häufig seine Arbeit für Kindererziehung und anderes, wie wird damit umgegangen, was für eine Akzeptanz gibt es vor allem dafür, dass es möglicherweise Lücken im Lebenslauf gibt, die überhaupt erst als Lücke bezeichnet werden. Das ist, glaube ich, ein bisschen komplizierter.
Ja, ich glaube sozusagen, das löst das Problem bei weitem nicht. Aber jedes, auch wenn das jetzt wahrscheinlich, also ne, wenn man sich das anschaut, wie man sich dann in der Firma wahrscheinlich durchsetzen muss und sozusagen das zu wissen allein reicht natürlich noch nicht, aber prinzipiell natürlich jedes Instrument irgendwie, sei es noch so klein, das da hilft, ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Also das ist so, wie heißt das, Flickschusterei. Typisch SPD, bringt nichts, macht viel Trara und es wird sich nichts ändern. Genauso wie Frauen in die Vorstände, da haben wir zwar was verändert, aber für Lidl-Kassiererin oder für Arbeiterin in der Fabrik oder für weiß ich nicht, Frauen, die in Schlachtereien arbeiten und Hühnchen rupfen müssen, hat sich nichts geändert, im Gegenteil. Und die Schere wird noch größer. Und zwischen den deutschen Frauen und den nicht-deutschen Frauen auch. Und da müssen wir, da müsste radikal was verändert werden.
Spur 3, Rückblick.
Hörspielpreis. Los, sei peripher. Heil, Pisseroper.
Allmonatlich kürt die Akademie der Darstellenden Künste ein Hörspiel des Monats. Und aus diesen 12 Stücken wählt sie das Hörspiel des Jahres. Gerade hat die Jury getagt und Evangelium Pasolini von Arnold Stadler und Oliver Sturm, der das Hörspiel für den HR realisiert hat, als beste Produktion des vergangenen Jahres ausgezeichnet. Mitglied der Jury war Ludger Brümmer, Komponist und Leiter des Instituts für Musik und Akustik am ZKM in Karlsruhe. Blicken wir mit ihm zusammen zurück. Herr Brümmer, wodurch stach denn das Evangelium Pasolini aus den anderen Produktionen heraus?
Also erstmal die Wahrheit, die Geschichte, das ist das eine, was so unheimlich überzeugend war. Das ist ein Thema, was wieder aktuell ist. Also Pasolini steht für einen Künstler, der sich gegen Widerstände, gegen die politische Majorität durchsetzt.
Vielleicht sagen Sie kurz nochmal, worum es eigentlich geht in diesem Hörspiel.
Das Hörspiel behandelt einen Film, den Pasolini gemacht hat, das Evangelium des Matthäus. Und Pasolini, wie in all seinen Filmen, versuchte auch eine politische Botschaft da zu transportieren. Und in diesem Hörspiel hat jetzt der Autor versucht, verschiedene Positionen zu beleuchten. Das eine ist jemand, der Pasolini sehr gut kannte und der quasi den Film kommentiert. Zum anderen sind Ausschnitte aus dem Film und als drittes Element sind Ausschnitte aus seinem Leben, unter anderem auch Leute, die ihn ermordet aufgefunden haben und das einfach schildern. Wir beobachten das Betrachten von etwas und versuchen uns da ein Bild von dem Objekt selber herzustellen. Und das, finde ich, ist ein Mittel, was sehr gut passt zum Hörspiel.
Wie war denn insgesamt der Jahrgang 2016 für Sie? Es war ja sehr viel Literatur. Also Pasolini geht ja auf die Bibel zurück. Dann habe ich gesehen Faulkner, Schiller, Balzac, Dos Passos, Franz Witzel von den moderneren. Alles Literaten, die Stoffe und Anregungen geliefert haben.
Ja, es gab relativ viele von diesen Literaturverarbeitungen. Spannend fand ich dabei, das Material, was die Autoren benutzt haben, enthält ja kaum musikalische Anweisungen. Also alles, was da klanglich passierte, musste völlig neu erfunden werden.
Aus Ihrer Warte als Mitarbeiter im ZKM, Zentrum für Kunst und Medientechnologie, befindet sich das Hörspiel denn derzeit auf der Höhe der Zeit?
Ich würde nicht immer sagen, dass das Hörspiel auf der Höhe der Zeit ist, weil auch das Hörspiel muss um den Zuhörer buhlen und kämpfen und muss da auch Kompromisse machen. Aber ich glaube, dieses scharfe journalistische Artikulieren, das ist in dem Hörspiel immer noch möglich, auch wenn es natürlich mit einem gewissen Abstand zum zeitlichen Geschehen passiert.
Was machen Sie denn die kommenden Monate? Weiter Hörspiele hören? Oder selbst mal eins produzieren?
Ja, das ist eine ganz gute Anregung. Mich reizt das schon ziemlich lange, aber das würde sicherlich ein stärker klangliches Hörspiel sein. Aber ich habe da noch kein klares Thema gefunden. Aber
ja gut, dann warten wir auf ein Hörspiel von Ihnen. Vielen Dank, Ludger Brümmer, Komponist und Leiter des Instituts für Musik und Akustik am ZKM Karlsruhe. Die Preisverleihung des Hörspiels des Jahres findet übrigens am 25. Februar im Literaturhaus in Frankfurt statt. Vielen Dank nochmal.
Ich danke Ihnen.
Spur 3. Rückblick.
Eichpreis. Ich preise Chipprise.
Und noch ein Preis. Den Günther-Eich-Preis für ihr Lebenswerk als Hörspielautorin erhält in diesem Jahr Friederike Mayröcker. Angefangen hat sie 1968 zusammen mit Ernst Jandl im Südwestfunk mit Fünf Mann Menschen, das dann mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden als erstes neues Hörspiel ausgezeichnet wurde. Eines der ersten Stereo-Hörspiele übrigens. Die Wienerin ist auch als Lyrikerin bekannt, wie ihr Lebenspartner Jandl ja auch. Von der konkreten Poesie aus entwickelten sie zunächst gemeinsam Hörspiele, bis Friederike Mayröcker ihren ganz eigenen Ton fand. Die Verleihung des Günther-Eich-Preises begründete die Jury unter anderem so:
Mit Stücken wie Die Umarmung nach Picasso hat bei ihr das Hören das Sehen gelernt. Das Singen beherrscht es ohnehin längst im einzigartigen Werk der Friederike Mayröcker.
Also herzlichen Glückwunsch und auf Wiederhören, Fünf Mann Menschen.
Ein Sohn, ein schöner Sohn.
Aha, 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 aha.
Der Vater prüft den langen Bart, die Kinder sind heute gut in Fahrt.
Du bekommst einen Janker.
Ich will auch einen Janker.
Papa, was ist das, ein Janker?
Ein Rock stramm, so wie die Soldaten.
Mir auch einen.
Ich will auch wie ein Soldat sein.
Schießen.
Nun seid doch schon.
Essen.
Spur 1. Doku-Block.
Orientierung. Neugier in Rot. Regiert in Uno.
Was gibt Orientierung? Der eigene Schatten? Christian Schulteis mit seinem Flug des Schattens um den Erdball.
Damals im Sommer, am Sommerabend, als die Sonne hinter mir stand, damals zog sich mein Schatten über die Straße, bis zur Mauer. Ein straff gespanntes Gummi. Und dann, von den Füßen gekappt, zischte er ab. Über den Teer hinweg, die Mauer hinauf und hinfort war mein Schatten. Flog weiß wer wohin. Fliegt immer noch. Zischt um den Erdball auf seiner Bahn. Und jeden Sommer wieder über die Straße zur Mauer hinab. Und hinauf und hinfort. Und durch alle anderen Schatten hindurch den ganzen Flug um den Erdball lang. Wie auf der Flucht. Als flüchtete er immer wieder von Neuem aus dieser Straße. So weit, dass er schließlich von vorn flüchten muss. Oder als wollte er unaufhörlich zurück in den Sommer, an die Füße von damals. Als wäre er gefangen in der Erdumlaufbahn, auf der Suche nach wer weiß was, hat vergessen, wonach er sucht. Aber fliegt nur umso schneller, als ob das Gesuchte eine Geschwindigkeit wäre. Oder ein nur durch die Geschwindigkeit zu erreichender Ort. Oder eben ein Zustand. Die Erschöpfung als Ziel vielleicht. Aber die kommt nicht. Auch die Dunkelheit kommt nicht. Weil die Sonne ständig im Rücken des Schattens sinkt ständig die Sonne. Als ob der Sommer ewig verginge, nie ganz vergangen wäre. Und die Mauer vor ihm eine Lösung. Gegen die Mauer und Schluss. Doch mein Schatten schießt hinauf und hinweg und hinfort. Und hängt dabei mit einem Zipfel noch fest.
Spur 4. Ausblick.
Der schottische Autor John Burnside ist hierzulande vor allem als Autor von Romanen und Lyrik bekannt. Aber er schreibt auch Hörspiele. Für SWR 2 bereits das dritte. Cold Haven heißt es und Klaus Bulert produziert es gerade in seinem Berliner Studio. Stören wir ihn doch mal.
Herr Bulert.
Ja, guten Tag, Herr Wolfram Wessels.
Hallo, ich grüße Sie, Herr Wessels.
Tag, Herr Bulert. Sie sitzen gerade an der Produktion des neuen Hörspiels von John Burnside. Wobei störe ich denn gerade?
Sie stören wie immer am Schluss. Der Schluss ist immer das größte Problem eines solchen Hörspiels. Und da muss man denken und arbeiten. Das ist der Grund, weshalb Sie beim Schluss stören.
Die ersten Sätze der Ankündigung in der Programmbroschüre lassen eine Kriminalgeschichte vermuten. Ein 15-jähriges Mädchen ist vor einem Jahr verschwunden. Was passiert nun? Worum geht es denn in dem Stück?
Ja, das ist wie bei John Burnside des Öfteren so. Es geht um Mord in diesem Fall oder Verschwinden eines Mädchens, ein möglicher Mord. Daraus ergeben sich wiederum Verdächtigungen, die gelöst werden oder formal gelöst werden, wie Rashomon von Kurosawa. Das heißt, Dorfbewohner kommen in Monologen zu Wort und sprechen über das Leben in Cold Haven. Das ist nämlich der Ort, in dem dieses Mädchen, was verschwunden ist, Carrie, gelebt hat. Und bei dieser Suche und beim Herausfinden der Wahrheit, was auch immer das heißen mag, kommen eben ganz bestimmte Probleme der Dorfgemeinschaft, der Hass, Missgunst, Aberglaube, die Geschichte Schottlands und diese mystische Landschaft verwebt John zu einem sehr poetischen Sprachgedicht, würde ich das sagen, wie wir es auch kennen von Dylan Thomas Anderson Milkwood, der das über Wallis gemacht hat. John Burnside wollte ein mehrstimmiges Werk, auch ein spannendes, aber poetisches Werk, über diesen unbekannten oder No-Name-Ort Cold Haven schreiben.
Ist es denn nun eher ein lyrischer Text oder eher ein dramatischer Text?
Also ich sehe es als ein Großgedicht, also ein spannendes Großgedicht über diesen Ort mit vielen Einflüssen, Umwelt, Landwirtschaft. Heutige Probleme werden eingebettet. Also eine vielfältige poetisch-lyrische Versuchsanordnung der heutigen Zeit.
Mhm. Und schreibt er denn auch ein bisschen Radiophon?
John hat keine große Erfahrung mit radiophonem Schreiben. Und deshalb haben wir viele Abende in Berlin zusammengesessen, während er hier Gast beim DRD war, haben einige Pints getrunken und darüber gesprochen, wie Vielstimmigkeit im Radio realisierbar wird und werden kann, sodass ich vom ersten Federstrich dieser Geschichte sozusagen einen kleinen Einfluss auf ihn geltend machen konnte.
Und das Ganze können Sie hören. Cold Haven, Hörspiel von John Burnside aus dem Englischen von Bernhard Robben und Klaus Bulert, wie gehört, der auch die akustische Umsetzung gemacht hat. Gesendet wird es am Donnerstag, dem 16. Februar um 22.05 Uhr in SWR 2. Vielen Dank, Klaus Bulert.
Ich danke Ihnen. Tschüss.
Ein Mord? Wieder?
Ein Mord.
Ein Mord?
Wieder ein Mord.
Eine Leiche?
Eine Leiche. Man hat eine Leiche gefunden. Ist ein Mädchen.
Man hat eine Leiche gefunden.
Ein Mord. Wieder ein Mord. Eine Leiche. Man hat eine Leiche gefunden. Ist ein Mädchen. It's happened again.
Spur 5.
Nachrichtenkritik.
Nachrichtenkritik. Hirnkritik catchen. Kirchenrat. Tick hin.
Während Trump im Weißen Haus Platz genommen hat und vom Oval Office aus die Welt umzustürzen versucht, wird fleißig Legendenbildung betrieben. Wer denn nun schuld daran ist, dass er dahin gekommen ist, dort sitzt und nicht Hillary Clinton? Wer hat da eigentlich welche E-Mails von ihr geleakt? Ulrich Teusch hat die Nachrichtenlagen verfolgt.
But it wasn't Washington front and center. Instead, Moscow, Russia dominating.
Heute, 2,5 Monate nach Hillarys Debakel und Donalds Triumph, sind sich alle einig. Die Russen sind schuld. Sie haben das Nationalkomitee der Demokratischen Partei gehackt und brisante E-Mails von Hillary Clinton der Öffentlichkeit zugespielt. Selbst Trump ist auf diese Linie eingeschwenkt. Doch die Sache ist merkwürdig, denn während des Wahlkampfs hatten ganz andere E-Mails die Medien in Atem gehalten. Jene nämlich, die Hillary Clinton als Außenministerin unerlaubterweise über ihren privaten Server hatte laufen lassen. Eine Riesenaffäre. Das FBI ermittelte. Nach der Wahl gab Clinton der Bundespolizei die Hauptschuld an ihrer Niederlage. Und heute? Heute redet keiner mehr davon. Erinnern wir uns, mithilfe der FAZ.
Die amerikanische Bundespolizei FBI empfiehlt, keine Anklage gegen Hillary Clinton wegen ihrer E-Mail-Affäre zu erheben. Das sagte FBI-Direktor James Comey in Washington.
So meldet es die Zeitung am 5. Juli 2016. Die Clinton-Anhänger sind erleichtert. Das Trump-Lager schäumt. Gut 3,5 Monate gehen ins Land. Dann der Paukenschlag.
Kurz vor der Präsidentschaftswahl wird Hillary Clinton von ihrer E-Mail-Affäre eingeholt.
FAZ vom 29. Oktober.
Die überraschende Ankündigung von FBI-Direktor James Comey, weitere E-Mails in Zusammenhang mit Clintons Server zu untersuchen, ist eingeschlagen wie eine Bombe.
Diesmal schäumen Hillarys Parteigänger. Nur einen Tag später dann dies.
Der Wahlkampf in Amerika wird immer brisanter. Angeblich wusste das FBI schon länger von Clintons neu aufgetauchten E-Mails und wartete dann fast einen ganzen Monat mit der Veröffentlichung.
Behördenleiter Comey wäscht seine Hände in Unschuld. Er habe erst vor wenigen Tagen von der Sache erfahren.
Kann es wirklich sein, dass der höchste FBI-Beamte wochenlang nichts von so brisanten Entdeckungen erfährt?
Fragt die FAZ misstrauisch. Dann, am 6. November, das große Aufatmen.
Für Hillary Clinton ist es eine fantastische Nachricht,
jubelt die FAZ.
2 Tage vor der Wahl teilt das FBI mit, dass sich aus den neu entdeckten E-Mails keine Anhaltspunkte auf ein kriminelles Verhalten Clintons ergeben.
Einem Sieg Clintons scheint nichts mehr im Weg zu stehen. Oder doch?
Hillary Clinton macht das Vorgehen von FBI-Direktor James Comey in der E-Mail-Affäre kurz vor der amerikanischen Präsidentschaftswahl zumindest zum Teil für ihre Niederlage verantwortlich.
Berichtet die FAZ 4 Tage nach der Wahl.
Der Chef der Bundespolizei habe ihr einen Doppelschlag verpasst. Der erste Schritt habe den Schwung gestoppt, der zweite habe Trump-Befürworter schlicht befeuert. Zusammen sei das zu viel gewesen.
Sieg und Niederlage haben in der Regel viele Ursachen. Doch warum dominiert in den Nachrichten zunächst die eine Erklärung, um dann von einer ganz anderen verdrängt zu werden? Warum nicht beide gleichzeitig, sorgsam gewichtet? Trägt solche Berichterstattung wirklich zur Aufklärung bei oder zur Legendenbildung?
Also waren es mal wieder die Russen. Wie auch immer. Das hier jedenfalls war die erste Ausgabe von Mehrspurradio reflektiert 2017. Beteiligt waren Klaus Buhlert, Ludger Brümmer, Christian Klaus, Andrea Kress, Golo Völmer, Christine Müller, Julia Schäfer, Ulrich Teusch, Christine Werner und Wolfram Wessels. Das nächste Thema auf dokublog.de ist Verzicht, passend zur kommenden Fastenzeit. Worauf verzichten Sie? Ist es überhaupt sinnvoll zu verzichten? Carpe diem, nutze den Tag, sei die Devise. Doch Umweltschützer und andere Asketen raten zum Verzicht. Kann Verzichten Spaß machen? Laden Sie O-Töne und Feature dazu auf dokublog.de und landen vielleicht in der nächsten Sendung. Sie finden außerdem jede Menge Dinge zum Anhören und Lesen auf der Seite. Surfen Sie ruhig mal ein bisschen auf dokublog.de.
Europaplatz, Hauptgalerie, in Richtung Fahrstraße, bitte umsteigen.
Ich habe noch etwas ganz Wichtiges vergessen, was mir zur Orientierung hilft. Das sind meine Ohren, denn ich bin ein sehr auditiver Mensch und kann mich relativ gut über mein Gehör orientieren und mir Dinge einprägen, wie sie geklungen haben. Das hilft natürlich auch, wenn kein Kompass, keine Landkarte und kein Smartphone zur Hand ist.